Ich habe diese Woche die zwei Frauen und vielleicht sogar überhaupt die zwei Personen, die mich am besten kennen, gebeten zu beschreiben, inwiefern ich ähnlich wie mein Vater bin oder was hat er an mich weitergegeben. Also meine Mutter und meine Frau. Wir haben, also für meine Mutter, die hat Folgendes gesagt, wir haben die gleiche Hautfarbe, wir mögen beide das Evangelium, wir sind theologisch interessiert und wir haben beide eine gewisse Leichtigkeit, Sprachen zu lernen. Für Catherine, meine Frau, sie hat Folgendes gesagt, sie war ausführlicher, interessanterweise. Wir vertreten unsere Meinungen leidenschaftlich, zum Guten oder zum Schlechten. Wir genießen große Mengen von Menschen, aber ohne interagieren zu wollen, also eher als Beobachter. Für uns gilt als gemeinsame Qualitätszeit, einfach nebeneinander zu sitzen und weiterhin unsere eigenen Sachen zu machen, ohne Interaktion. Und dann hat sie noch hinzugefügt, wir schätzen beide die Kochkünste unserer Frauen und zeigen das dadurch, dass wir nach dem Essen immer abspülen. Also Eltern vererben vieles an ihre Kinder, viel Gutes, manchmal auch manches Schlechtes. Nicht anders ist es mit unserem ersten Vater Adam, aus dem wir alle abstammen. Wir haben die Geschichte gehört in der Textlesung. Er hat uns auch einiges vererbt. Er hat uns die menschliche Natur vererbt, die Ebenbildlichkeit Gottes, in der wir geschaffen würden. Die Würde eines jeden Menschen. Unsere Stellung auch in der Schöpfung, als Krone der Schöpfung. Aber alle diese Dinge werden überschattet durch die negativen Sachen, die er auch weiter vererbt hat. Und zwar eine sündhafte, eine gefallene Natur, die dem Tod ausgeliefert ist. Und dennoch ist Adam auch ein Typus, ein Vorschatten, ein Vorbild für einen anderen, einen zweiten, einen neuen und verbesserten Adam. Ja, der eine neue Menschheit gegründet hat. Und in ihm werden Menschen erlöst, erneuert und wiederhergestellt. Diese neue Menschheit ist in Jesus Christus, sie ist die Grundlage der Zuversicht, dass wir in der Tat vom Status als Sünder in den Status von Gerechten, von gerichteten Menschen zu begnadigten Menschen, von Tod ins Leben versetzt sind. Die Einheit mit diesem neuen Menschen, mit Jesus Christus als unser neues Familienoberhaupt, endet für immer unser Schicksal und macht es unumstößlich, macht unser Schicksal unumstößlich. Lass uns einsteigen. Erstens, in den Versen 12 bis 14, da sehen wir, alle sind von Natur aus in Adam, in dem ersten Adam, in dem alten Menschen. Ja, in den vorigen Kapiteln hat uns Paulus deutlich gemacht, dass wir, die von Natur aus Sünder und Feinde Gottes sind, durch den Glauben gerechtfertigt worden sind. Ja, Gott sieht uns als Gerechte an, denn er rechnet uns Jesu Gerechtigkeit an. Und diese Rechtsprechung Gottes ist nicht willkürlich. Es ist nicht einfach so, der denkt sich irgendwas aus, ganz willkürlich, und dann ist es so. Es handelt sich hier um keinen juristischen Trick, sondern es ist höchst persönlich. Es hat mit Familienangehörigkeit zu tun. Es ist eine Sache des Familiennamens, den wir tragen, ja, welche bestimmend ist. Das ist das Entscheidende. In einer individualistischen Gesellschaft wie die unsere ist es etwas schwieriger nachzuvollziehen, aber die meisten Menschen in den vergangenen Jahrhunderten und auch viele Menschen heute in anderen Ländern würden das Konzept, das hier vorausgesetzt wird, sofort verstehen und auch akzeptieren. Ja, nämlich der Familie, der man gehört, ist entscheidender als das Individuum. Ja, das ist das Wichtigste. Und das geht auch noch weiter. Ein Familienoberhaupt repräsentiert und handelt für seine ganze Familie. Sodass, was ihm gilt, gilt auch der ganzen Familie. Ja, das ist die Konzepte, die wir vielleicht heutzutage uns schwer tun, damit auseinander zu setzen, weil wir sehr individualistisch denken. Aber es war fast immer so und auch heute in vielen Ländern ist es so, dass der Familie die wichtigere ist. Ja? Wichtiger als das Individuum. Und dieses Verständnis setzen wir auch in bestimmten Lebensbereichen eigentlich voraus. Also wir in bestimmten Sachen handeln wir genau so. Also zum Beispiel, wir sagen, Russland führt Krieg gegen die Ukraine. Auch wenn wir wissen, nicht jeder Russe führt Krieg. Und eigentlich geht es maßgebend vom Staatsoberhaupt Putin aus. Ja, wir wissen das, intuitiv. Ja, aber wir sagen trotzdem, Russland führt Krieg gegen die Ukraine. Oder wenn ein Bundestagsabgeordneter für oder gegen eine gewisse Sache abstimmt, kann man davon reden, dass ein Kreis für oder gegen diese Sache abstimmt? Wohl, er tut das oder sie tut das. Oder Lokale noch, und hier geht es um den Nachname, also, oder was für einen Namen wir haben, in welche Familie wir gehören. Der Nachname Oliveira, also meine, hat keine Bedeutung in Oberhaching oder im Hachinger Tal. Für diejenigen, die aber in Oberhaching wohnen, wenn sie den Namen Schelle hören oder Klara, bedeutet das was. Es ist egal, wer das Individuum ist, aber sobald ich höre, der ist eine Schelle, der ist ein Schelle oder der ist ein Klara, ich horche auf, das ist jemand wichtig. Das kennen wir im Kleinen. Und das zeigt uns, die Realität ist, wir sind keine einsamen Inseln. Unsere Identität, unser Verhalten, unsere Perspektive, unser Status werden alle von die Community, von der Community festgelegt, geformt, geprägt. Wir sind viel näher miteinander verbunden und voneinander beeinflusst. Und auch bestimmt, als uns bewusst ist oder wir zugeben wollen. Was jeder macht, hat direkt oder indirekt eine Auswirkung auf seine Mitmenschen. Gesellschaften, die die Gemeinschaft hochhalten, verstehen das intuitiv. Wir als Individualisten müssen uns das bewusst werden erstmal, um diese Stelle zu verstehen. Wenn wir diesen Text lesen, müssen wir diese neue Brille aufsetzen. Wie ein Kommentator das zum Ausdruck bringt, Gott sieht Menschen nicht nur als Individuen, er tut das freilich auch, er sieht sie auch als Volksgemeinschaft, als Familie. Wem gehörst du? Alle Menschen gehören einer Volksgemeinschaft oder besser noch, alle Menschen gehören einer Familie. Wir alle von Natur aus gehören in der Familie Adams. Und das ist der erste wichtige Punkt über jeden Mensch, den wir wissen sollen. Er ist unser Familienoberhaupt. Seine Handlungen haben eine direkte Folge auf uns. Und vor allem in einer entscheidenden Hinsicht, in Vers 12, sehen wir das. Durch Adam kam Sünde und der Tod in die Welt. Adam vererbte, oder vielleicht besser ausgedrückt, er verderbte die Menschheit mit Sünde und Tod. Adam war wie das Einfallstor, oder wie ein Brückenkopf, durch den die Sünde und der Tod in die menschliche Natur eingedrungen ist. Ihr könnt euch vorstellen, so eine Armee dringt ein in eine Stadt durch ein Tor, der schwach ist. Das ist das Bild, was wir in der Bibel haben. Durch Adam kam Sünde in die Welt. Es ist eben nicht so, dass jeder bei der ersten Sünde erst zum Sünder wird. Sünde ist nicht einfach schlechtes Verhalten oder schlechte Angewohnheiten, die wir mit genug Anstrengung überwinden können. Nee, Sünde ist vererbt. Sünde ist innewohnend. Mit der sind wir geboren. Einer hat es treffend ausgedrückt. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Deshalb wirst du außer Jesus keinen einzigen Menschen auf der Welt treffen, der nicht sündigt, sobald er dazu fähig ist. Wir sagen so leicht, ne? Nobody is perfect. Das ist so allgemeine Weisheit. Das ist so, so wahr. Das ist treffend. Unsere Familienangehörigkeit zu Adam ist der Grund, warum. Übrigens, deswegen ist die Jungfraugeburt so wichtig. Das zeigt uns, dass Jesus nicht, also Jesus neue Menschheit ist, nicht über Adam. Ja. Viele heutzutage stellen gerade diesen Punkt in Frage, ja, Jungfraugeburt. Das ist so wichtig, weil das damit zu tun hat. Paulus will hier weitergehen. Er will einen Vergleich ziehen eben zwischen Adam und dem neuen Mann, Jesus Christus. Aber an dieser Stelle unterbricht er erstmal seine Gedanken. Ja, also wenn wir sehen, die Übersetzer hier haben das sehr hilfreich gemacht. Die haben in Klammern dann gesetzt, Vers 13 bis Ende von Vers 17. Weil das ist wirklich ein Einschub. Ja. Man könnte Vers 12 und dann gleich Vers 18 lesen. Und das ist der Gedanke von Paulus, wie er fortführen will. Aber er sieht hier, er muss erstmal zwei Fragen klären, bevor er weitermacht. Und die erste Frage ist, woher wissen wir, dass Sünde in der Tat auf alle Menschen ausgebreitet ist? Das ist eine These, aber woher wissen wir das? Woher können wir das sehen? Schaut Vers 13. Sünde war seit Adam in der Welt. Aber zwischen Adam, also ganz am Anfang, und Mose war ein Prophet, durch den Gott dann sein Gesetz geoffenbart hat, da liegen 2500 Jahre. Woher weiß man dann in dieser 2500 Jahre, dass Sünde wirklich verbreitet ist und auf alle Menschen trifft? Woran kann man das festhalten? Vers 14. Er gibt uns die Antwort. Der Tod herrschte. Adam hat ein klares Gebot von Gott bekommen mit einer klaren Strafe, als er das Gebot verstoßen hat, das haben wir in der Textlesung gehört, das war der Tod. Und Tod in zwei Hinsichten, zuerst der geistliche Tod durch die Trennung von Gott, ja, vom Paradies ausgeschlossen, und dann irgendwann auch der physische Tod, die eingetreten ist. Aber wir merken, seit dem Anfang, das war nicht nur Adam und Eva, die von dieser Strafe beeinflusst wurden, sondern das ging über sie hinaus. Ihre Kinder und Kindeskinder durften auch nicht zurück ins Paradies und zurück in die enge Gemeinschaft mit Gott. Und auch sie erlebten, einer nach dem anderen, der Tod. Und damit wurde klar, die Strafe für Adams Sünde ging über ihn hinaus, was schlussfolgern lässt, auch die Sünde. Und wenn man die Geschichte in 1. Mose weiter nachliest, also nach Kapitel 3, wir sehen es schnell klar, also wir stellen sehr schnell fest, wie sehr die Sünde allen Menschen durchgedrungen hat. Ja, wenn man sich die Menschheit als einen Körper vorstellen kann, ließ Adam Gift in den Mund ein und seitdem hat jede Zelle dieses Gift in sich. Nun, mir ist klar, das wirft viele Fragen auf. Manche empfinden das als unfair. Ja, warum soll etwas, das Adam tat, sich negativ auf mich heute, tausende Jahre später auswirken? Nun, die Bibel erklärt uns nicht alles. In seiner Weisheit hat Gott es für richtig gehalten, uns nicht alles genau zu erklären. Viele spekulieren und versuchen es wegzuerklären, aber das ist kein guter Weg. Ja, lass uns stattdessen nur so weit gehen, wohin die Schrift uns führt, und da aufhören, wo sie uns nicht weiterführt. Ansonsten fangen wir an, Falsches zu sagen. Ja, irgendwann müssen wir akzeptieren, dass wir nicht alles verstehen können. Was die Schrift sagt, befriedigt nicht immer unsere Neugier, aber sie reicht aus. Sie sagt alles, was wir wissen müssen. Und was wir wissen müssen, ist Folgendes, dass durch Adam wir uns in diesem elenden Zustand befinden und keiner kann sich davon lösen. Das ist, was wir wissen müssen. Wir bilden eine Einheit mit unserem Familienvater. Und wenn wir weiter ein Problem damit haben, schaut, was Paulus am Ende von Vers 14 sagt. Adam ist das Vorbild oder Typus von dem, der kommen soll, nämlich Jesus. In anderen Worten, was wir über unsere Verbindung mit Adam sagen, ja, was uns vielleicht stört, das gleiche Prinzip betrifft auch in Bezug auf Jesus. Adam gibt Sünde und Tod weiter, Jesus gibt Gnade, Gerechtigkeit und Leben weiter, funktioniert gleich bei dem anderen wie bei dem anderen, bei dem einen wie bei dem anderen. Ich werde diesen Vergleich erst später entfalten, wenn Paulus zurückkommt, in Vers 18 drauf. Erstens will Paulus die zweite Frage aufräumen, die vielleicht aufgeworfen wird, mit diesem Vergleich Adam-Jesus. Und zwar, in Christus sein ist anders als in Adam sein. Ja, später werden wir sehen, wo sie ähneln, aber erstmal will er zeigen, dass in Christus sein eigentlich anders ist als in Adam sein. Das ist in den Versen 15 bis 17. Ja, Paulus' großer Zweck ist eben, die Ähnlichkeit zu zeigen zwischen beiden. Aber es ist keine perfekte Parallele. Denn was Gott Positives in Jesus wirkt, ist größer als das, was in Adam Negatives ist. Stellt euch vor, wir haben hier eine Waage. Auf der einen Seite legen wir die Sünde und ihre Folgen. Nun, die Waage würde in die eine Richtung bis zum Boden senken. Ja, die Sünde wiegt richtig schwer. Und nun legen wir Gottes Gnade auf der anderen Seite. Es wird nicht einfach gleichgewichtig sein. Es wird nicht nur in die andere Richtung senken, sondern es ist, als würde die Waage mit so viel Wucht in die andere Richtung senken, dass es durch den Boden geht und die Sünde auf dieser Seite wegkatapultiert wird. Ja, das ist der Unterschied, den Paulus hier klar machen will. Die Gnade ist so viel positiver, als die Sünde negativ ist. Die Sünde ist schwer, die Gnade wiegt mehr. Das haben wir gerade gesungen. Das ist eine Wahrheit. Ja, schauen wir uns Verse 15 bis 17. Da werden auf drei Sachen hingewiesen, wo die Gnade und ihre Auswirkung schwerwiegender ist als die Sünde und ihre Folgen. Der erste Unterschied, das Ausmaß der Folgen ist unvergleichbar. Vers 15. Wir alle erleben in unserem eigenen Körper die zerstörerische Kraft der Sünde. Je älter wir werden, sehen wir das live. Ja, die Ärztetermine werden immer häufiger, immer komplizierter. Und Tod ist eine offensichtliche Realität. Und dieser physische Tod macht eine unsichtbare Realität sichtbar, nämlich, dass wir alle von Natur aus schon geistlich tot sind. Wir sind schon alle gestorben. So heißt es in Vers 15. Und als Kinder Adams bedeutet es, dass entsprechend unserem sichtbaren äußeren Körperzustand unser unsichtbarer innerer Zustand immer weiter verfällt. Und eines Tages gehen wir von Natur aus in die ewige Qual in der Hölle hinüber. Ja, das ist Gottes endgültiges Gericht. Und das ist schlimm. Ja, ich möchte, dass wir das richtig raushören. Das ist schlimm. Das ist schwerwiegend. Fürchterlich ist allein schon dieser Gedanke. Nun sagt Paulus, in dem Maß, dass das schlimm ist, ist die Gnade Gottes und sein Gnadengeschenk in Jesus in überströmendem Maß gut. Unterstreicht dieses Wort, wenn ihr wollt, Vers 15, überströmenden Maß gut. Es ist in Christus viel besser, als es in Adam schlimm war. Vielleicht ein Bild, um uns zu helfen, was der Unterschied ist. Ich habe gelernt, dass die kälteste Temperatur, dass es werden kann, ist 273 Grad minus. Ja, es ist richtig kalt. Ich habe aber gelernt, dass der heißeste, dass es werden kann, ist, ich habe vergessen jetzt die Begriff, das ist Nonillion. Also das ist 1 mit 32 Nulls hinter sich. Ja? So schlecht die Sünde ist, das Minus, so viel größer ist die Gnade auf der anderen Seite. Die sind nicht zu vergleichen. Zweiter Unterschied. Vers 16. Die Ausrichtung des Urteils wird doppelt umgekehrt. Paulus sagt hier, eine Übertretung führt zur Verurteilung. Viele Übertretungen würde man erwarten sollen zu vervielfachten Verurteilung führen. Aber was sagt er? Die Gnade Gottes schafft es, das Ganze umzudrehen. Wo die Verurteilung eigentlich umso mehr sein sollte, macht die Gnade sie zunichte. Und stattdessen gibt es einen Rechtsspruch, Rechtfertigung. Ja, nicht nur etwas Negatives wird rückgängig gemacht, sondern wird es gleich zum Positiven gemacht. Es ist wie einmal über Rot fahren, Punkte bei Flensburg, mehrmals über Rot fahren, alle Punkte vollkommen gestrichen und du kriegst sogar ein Auto dazu. Bitte nicht nachmachen, passiert nicht, aber das ist, was wir hier sehen. Crazy, verrückt. Paulus will damit einfach nur deutlich machen, wie kontraintuitiv das alles ist. Da wo nur noch mehr Verurteilung zu Recht zu erwarten wäre, geschieht das Gegenteil. Und dann der dritte Unterschied, Vers 17. Die Stellung der Menschen wird umgedreht. Durch den einen herrscht der Tod über die Menschen. Ja, Menschen sind also hilflos und hoffnungslos diesem Tyrannen ausgesetzt. Durch den anderen sind die Menschen nicht nur vom Tod befreit, sondern die Menschen selbst herrschen im Leben. Habt ihr das gemerkt? In Vers 17. Wo sie einst passive Verlierer waren, gehen sie als Mitagierende, als mitregierende Sieger hervor. Wo sie von bösen Mächten versklavt waren, treten sie diese bösen Mächten jetzt aktiv unterm Fuß. So viel besser, so viel schöner, so viel kräftiger ist die Gnade Gottes, als die Sünde schlimm war. Und damit minden wir in keiner Weise die Boshaftigkeit der Sünde. Ich möchte, dass wir das richtig verstehen. Die Sünde und ihre Folgen sind sehr, sehr schlimm. Sie ist der Wurzel aller Abscheulichkeiten, aller Boshaftigkeit, alles Leid in diesem Welt. Und sie verdammt Menschen in die ewige Qual der Hölle nach dieser Welt. Die Sünde ist richtig schlimm. Der Punkt aber ist, dass die Gnade noch größer ist. Ihr Lieben, das zeigt uns, wie großzügig Gott ist. Wir haben manchmal den Eindruck, dass Gott nicht so wohlwollend ist, ne? Dass er nur widerwillig segnet. Wir meinen, er ist großzügig im Zorn und zurückhaltend in seiner Gnade. Geschwister, das Gegenteil ist der Fall. Er ist zurückhaltend im Zorn und er ist großzügig in seiner Gnade. Ja, merkt in diesen drei Versen, die wir gerade gelesen haben, 15 bis 17, wie oft Begriffe wie viel mehr oder überströmenden Maß oder Überfluss in Bezug auf Gnade vorkommen. Dagegen ist Paulus sehr zurückhaltend mit seinen Worten in Bezug auf die schlimmen Auswirkungen und Folgen der Sünde. Habt ihr das gemerkt? Er will diesen Punkt klar machen. So schwerwiegend der Zorn Gottes ist über Menschen und sie ist schwerwiegend, über Menschen, die in ihrer Sünde verharren, noch schwerwiegender ist Gott in seiner Gnade, die er austeilt über alle, die diese Gnade annehmen. Freund, hast du Angst vor Gottes Zorn? Das ist erst einmal richtig. Gott ist zu fürchten. Sein Zorn ist schrecklich. Aber eben nur, wenn du an deine Sünde festhältst. Lässt du sie los? Wendest du dich von ihr weg? Dann lass es dir klar werden, wie extrem bereitwillig Gott ist, dich mit überströmender Gnade zu überschütten. Wüsstet ihr, welche eine der häufigsten Beschreibungen von Gott im Alten Testament ist? Es ist diese: langsam zum Zorn, überreich an Gnade. Finden wir überall im Alten Testament. Im Alten Testament, ja, wohlgemerkt, dieser Teil von der Bibel, wo wir meinen, Gott ist besonders sauer. Da wird Gott einmal nach dem anderen beschrieben. Er ist langsam zum Zorn, überreich an Gnade. Langsam zum Zorn, überreich an Gnade. Langsam zum Zorn, überreich an Gnade. Wollt ihr ein richtiges Bild über Gott haben, nehmt das mit nach Hause. Er ist langsam zum Zorn, überreich an Gnade. Oder bedenkt wie 2. Mose 34, 6 bis 7, wo Gott sich selbst vorstellt. Er sagt, dass er bis ins vierte Glied straft. Dagegen lässt er seine Gnade walten über Tausende. Vierfache Strafe, tausendfache Gnade. Vierfache Strafe, tausendfache Gnade. An Israels Geschichte erkennen wir das. Die Geschichte Israels kann man mit dem Wort abtrünnig gut zusammenfassen. Das trifft ganz gut zu. Aber die Geschichte Gottes mit Israel kann man mit dem Wort Gnade zusammenfassen. Das trifft ganz gut zu. Lies einfach das Alte Testament, das werdet ihr nicht übersehen können. Und wenn das alles noch nicht für dich ausreicht, dich von der reichen Gnade Gottes zu überzeugen, hat Gott sich das Beste bis zum Schluss aufgehoben. Er hat seinen Sohn Jesus Christus, der sein Liebster, sein Kostbarster, der Beste, den er geben könnte, in die Welt gesandt. Und ließ ihn die Strafe für unsere Sünde, unseren Platz am Kreuz nehmen. Durch dieses Opfer, durch das Opfer von Jesus hat er für seine abtrünnigen, rebellischen, undankbaren Feinde einen Weg zurück zu sich selbst bereitet, wie Josué uns letzte Woche gezeigt hat. Wir müssen lernen, ganz anders über Gott zu denken. Die Waage überwiegt nicht auf der Zornseite, sondern auf der Gnadenseite. Die Sünde und ihre Folgen sind schwer, die Gnade wiegt jedoch mehr. Es gibt ein gewaltiges Ungleichgewicht. In Christus sein ist anders als in Adam sein. Haben wir das verstanden? Nun können wir mit Paulus zu seinem eigentlichen Punkt kommen. Da, wo sie ähnlich sind. Und das ist auch so tröstend für uns. Verse 18 bis 21. In Christus sein ist es wie in Adam sein. Ja, Paulus kommt zu seinem Gedanken hier in Vers 18 zurück und er zieht da diese Parallele, die es gibt, und es ist eine perfekte Parallele. Vers 18, die Übertretung und die darauf folgende Verurteilung Adams auf alle seine Nachkommen werden der Gerechtigkeit und der darauf folgenden Rechtfertigung Jesu auf alle seine Nachkommen gegenübergestellt. Und dann ähnlich im Vers 19, der Ungehorsam des einen machte die Menschen zu Sündern, der Gehorsam des anderen macht Menschen zu Gerechten. Warum ist es wichtig, diese Parallel zu wissen? Wenn wir vorhin gedacht haben, dass wir Pech haben, dass wir wegen Adam Negatives erfahren, sehen wir hier, dass das gleiche Prinzip uns nun zugute kommt. Und wie, ne? Das Prinzip, das bei dem einen Adam unser Elend einleitete und unabänderlich macht, leitet bei dem anderen, den zweiten Adam, unser Heil ein und macht unser Heil unabänderlich. Genauso wie Adams Sünde und ihre Folgen sich negativ auf uns auswirkten, ohne dass wir am Anfang etwas dafür tun konnten und ohne dass wir heute auch irgendwas dafür tun können, kommt Jesu Gerechtigkeit uns zugute, ohne dass wir etwas dafür tun können. In anderen Worten, ist es gut so, dass es nach dem Prinzip dieses repräsentativen Hauptes funktioniert. Und vielleicht tust du immer noch schwer, dass es nach diesem Prinzip funktionieren muss. Aber stellt euch vor, wenn Gott uns in allem, in jedem Fall, nur als Individuen, nur als einsame Inseln behandeln würde. Ja, wir alle sind quasi in der Lage von Adam versetzt. Zum einen, woher können wir so sicher sein, dass wir niemals Gottes Gebote verstoßen würden? Es ist ziemlich hochmütig, auf Adam herabzuschauen, automatisch. Warum meinen wir wären besser? Aber dann, sobald wir dann das erste Gebot Gottes verstoßen wurde, wie Adam damals, wäre es sofort und hoffnungslos aus mit uns. Warum? Gott fordert vollkommene Gerechtigkeit, die aber nur Jesus hat, weil wir aber alle individuell vor Gott stehen, kann seine Gerechtigkeit uns nicht zugutekommen. Das wäre ein großes Problem. Seine Gerechtigkeit hätte keine Auswirkung auf uns. Kein Mehrwert. Seht ihr? Verwerfen wir das Prinzip von einem repräsentativen Haupt bei dem einen Fall, müssen wir auf eigenen Füßen stehen. Wir verdammen uns letztlich selbst. Ihr Lieben, dass es nach diesem Prinzip des repräsentativen Haupts funktioniert, es kommt uns Menschen zugute. Es ist ein Segen. Und ich möchte ein paar Segen zum Schluss uns weitergeben. Erstens, es zeigt, wie sehr Gott für die Menschheit ist und wie sehr er sicherstellen will, dass die Menschheit besteht. Sünde zerstört. Als Adam und seine Nachkommen rebelliert haben, haben sie den unaufhaltsamen Prozess des Verfalls und letztlich der Vernichtung angestoßen. Gott hätte es dabei lassen können, die Menschheit sich ihrem Niedergang und Selbstzerstörung selbst überlassen. Aber er liebt die Menschheit. Er hat keinen zweiten Plan für diese Welt. Er liebt die Menschheit. Und er bereitete deshalb einen Weg, wodurch die Menschheit sicher bestehen kann. Er vereinte alle, die glauben, unter dem einen neuen Adam, der nie sündigt und nie sündigen wird. Und deshalb ist in diesem neuen Adam die Menschheit für immer gesichert. Darf ewiglich bestehen. Wegen ihm, wegen dem neuen Adam. Das hat auch eine Auswirkung darauf, wie wir die Menschen in der Welt sehen. Viele sind heutzutage sehr pessimistisch, was die Menschheit betrifft. Kann man auch verstehen. Nach den letzten Jahren haben viele die Hoffnung in der Menschheit verloren. Nun, wenn es nur dabei bleiben würde, wenn es nur bei der einen Familie bleiben würde, wenn es nur bei Adams Familie bleiben würde, wäre die Situation wirklich hoffnungslos. Aber eine andere Familie wurde von Gott gegründet. Die Menschen, die dazu gehören, werden nicht immer weiter verschlechtern und sich selbst zerstören, sondern immer weiter verbessern und eines Tages vollkommen gemacht werden. Deshalb gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Wir von Christen sollen das vor allem wissen, vor aller Welt wissen. Es gibt keine hoffnungslose Fall. Nicht bei mir, nicht bei dir, nicht da draußen. Jeder kann durch den Glauben dieser Wechsel erleben, dieser Familienwechsel erleben, in die erneute Menschheit kommen. die für immer besteht, immer besser wird, nicht schlechter. Deshalb geben wir Menschen nicht auf, sondern vereinfachen den Weg, so viel es an uns liegt, damit sie diesen Familienwechsel auch erleben. Und diese Stelle endet mit zwei Aussichten, ja? Vers 20. Die ganze Familie Adams wird durch das verurteilende Gesetz weiter in einem wachsenden Maß der Sünde verstrickt werden. Dagegen wird die ganze Familie Jesu die befreiende Gnade Jesu in Überfluss immer mehr erleben. Und dann Vers 21, die ganze Familie Adams wird gerichtet werden, die ganze Familie Jesu wird verherrlicht werden. Die ganze Familie Adams ist zum Tod verurteilt, die ganze Familie Jesu wird in das ewige Leben eingehen. Zwei Wege, die wir uns auswählen dürfen. Und Freund, ich möchte dich Frage stellen, in welcher Familie bist du? Ist deine Zukunft eine der immer weiteren Verschlechterungen, die im ewigen Tod endet? Oder wird sie eine stetige Verbesserung darstellen, die im ewigen Leben in der Herrlichkeit endet? Es gibt diese zwei Optionen. Von Natur aus starten wir alle in einer Familie. Bei Adam. Aber durch den Glauben kannst du in die andere Familie wechseln. Falls du noch unter Adam bist, kläre diese Frage. Sie ist dringend. Denn das Schicksal jeder Familie steht fest. Kinder, das ist ein bisschen wie bei euch zu Hause. Weil ihr Teil von gesunden Familien seid, geht es auch euch im Großen und Ganzen ganz gut. Ja, es gibt keine perfekte Familie, aber im Großen und Ganzen ganz gut. Ihr profitiert davon, dass eure Eltern feine Menschen sind, sie arbeiten hart und euch auch Gutes tun wollen. Nun, anderen Kindern geht es leider nicht so gut. Sie leben in Familien, in denen sie manchmal Schlimmes erleben. Das ist richtig traurig. Und manchmal kommt es vor, dass wenn ein Kind in einer Familie richtig doll leidet, dass sie von dieser ungesunden Familie weggenommen werden und in eine neue Familie hineingetan werden. Als Pflegekinder zum Beispiel, wo es ihnen besser gehen darf. Mein Bruder hat 8 Kinder, 3 davon sind solche Pflegekinder. Eins der Pflegekinder hat mir vor einem Jahr gesagt, wie schön es ist, in einer gesunden Familie zu sein. Er wusste, wovon er redet. Das ist ein Bild von dem, was in jedem von uns passieren kann, wenn wir an Jesus glauben. Ja, wir werden von einer schlechten Familie weggenommen und kommen in eine gute Familie hinein, die von Jesus Christus, wo es uns jetzt schon für immer gut gehen darf. Und zu guter Schluss, Geschwister, ihr habt den neuen und verbesserten Adam als Familienoberhaupt. Lasst euch bewusst werden, wie sicher wir deshalb vor Gott stehen und warum sein Wohlwollen so fest ist. Denn wir stehen nicht auf eigene Rechnung da. Entscheidend ist, was Jesus der Haupt tat und dass wir uns unter ihm befinden. Das gilt, das ist, was zählt. Um sicher zu gehen, Gott liebt uns individuell, das ist klar. Aber wenn es nur diese individuelle Ebene gibt oder wenn sie maßgebend ist in unserer Beziehung mit Gott, dann ist nichts sicher. Ja, wir scheitern oft, wir sündigen oft, unsere Liebe ist unvollkommen, unser Eifer und Gottesdienst sind so lala. Wir ignorieren Gott auch als Christen oft. Auf dieser Basis können wir zu Recht kein Wohlwollen von Gott erwarten, der doch Vollkommenheit will. Aber die Garantie von Gottes Wohlwollen und seine Gnade, die überströmend auf uns kommt, hat erst einmal nichts mit uns selbst als Individuen zu tun. Gottes bestehende, unfehlbare Wohlwollen, Annahme, Liebe, und ewige Segnungen sind nicht individuell bestimmt, sondern von der Familie abhängig. Sie sind nicht personenbezogen, sondern familienbezogen. Gottes Segen kommt als Familienpaket. Entscheidend ist dein Nachname. Freut euch, wenn da Jesus steht. Ich bete.